Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. Bischöfin Kirsten Fers ist unser Gast. Seit wenigen Wochen ist sie stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands also. Und ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Fers.
Hallo. Ich grüße Sie auch.
Hallo. Frau Fers, ist Jesus ein Superstar für Sie?
Ein Superstar war er für mich als Jugendliche tatsächlich, als wir nämlich tatsächlich dieses
Jesus Christ Superstar
gesungen haben. Und das war schon eine ganz besondere Angelegenheit, in einer sehr ehrwürdigen Kirche mit diesem Rockfestival aufzutreten. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Genau darauf, auf Ihre Musical-Karriere wollte ich nämlich hinaus.
Naja, Karriere würde ich jetzt mal etwas entspannter sehen. Aber es war zumindest ein wirkliches Highlight in meiner Jugendzeit.
Ja, sehr schön. Andrew Lloyd Webbers Musical hat in den 70er Jahren ja tatsächlich einen Zeitgeist getroffen. Ein Musical über Jesus. Ist sowas heute noch denkbar?
Ja, das gibt tatsächlich noch viele Rockmusik, die sich mit religiösen Themen beschäftigt. Beim Kirchentag kann man das ja wirklich live und in Farbe erleben. Und ob nun wirklich so ein Rockfestival oder so ein Musical nochmal in dieser Art aufgeführt wird, ist die Frage. Aber ich finde, dass gerade modernere Musik sich sehr intensiv mit religiösen Themen befasst, auch natürlich mit Jesus in diesen Themen.
Ja, und so sind wir wieder bei Jesus Christ Superstar zusammen mit Kirsten Fers. Erst Pfarrerin, dann Bischöfin für Hamburg und Lübeck und jetzt außerdem stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. Das ist jetzt mal so ganz kurz und knapp gefasst der Weg unseres Gastes Kirsten Fers. Das sieht so aus, Frau Fers, als wollten Sie jetzt nicht nur Seelsorge betreiben und mit der Gemeinde beten. Das sieht so aus, als wollten Sie Kirche, also die Institution, den Apparat auch ein bisschen mitgestalten. Stimmt das?
Naja, das habe ich eigentlich vom ersten Moment an als Pfarrerin gemacht. Das ist ja das Besondere an unserer evangelischen Kirche, dass wir als Kirche gemeinsam gestalten mit ehrenamtlichen, hauptamtlichen Pastorinnen und Pastoren zusammen. Und eine Gestaltungslust hatte ich eigentlich immer. Und das Besondere an unserem Beruf ist ja, dass man wirklich so viele unterschiedliche Themen, auch unterschiedliche Aufgaben haben kann und sie zusammenbringt. Also so bin ich ja auch in der Bildungsarbeit unterwegs gewesen, in der Seelsorge. Mhm. Und darin, was wir erfahren von Menschen, auch Kirche so zu gestalten, dass sie nahe an den Menschen und an den Bedürfnissen ist, das habe ich immer als eine sehr schöne Aufgabe empfunden.
Ich dachte jetzt, dass das vielleicht im Rat dann nochmal eine ganz andere Aufgabe ist und habe auch deswegen Apparat gesagt, weil ich mir vorstelle, dass es doch ganz schön schwer ist, so Kirche in Bewegung zu bringen, sie zu verändern, oder? Geht Ihnen das gar nicht so?
Also ich fand es gerade EKD-Rat, da bin ich ja schon seit 6 Jahren dabei
jetzt
gewesen.
Jetzt sind Sie im stellvertretende Vorsitzende.
Ja, ja, aber das fand ich immer schon, dass es die Gemeinschaft im Rat bildet ja auch Gesellschaft ab mit allen Themen, die auch Kirche befassen muss und befasst. Und ich habe es immer als eine Gemeinschaftsaktion verstanden, dann natürlich auch politisch wirksam, also kirchenpolitisch wirksam mit den speziellen Kenntnissen, die man dann einbringen kann, Kirche auch richtig zu gestalten. Das konnte man im EKD-Rat in besonderem Maße. Aber das Besondere ist ja, dass wir immer in synodalen Strukturen denken.
Synodal also, heißt immer Laien und
genau,
synodal, mit Laien zusammen.
Gemeinsam auf dem Weg, das ist quasi die Übersetzung dieses Begriffs. Und gemeinsam auf dem Weg heißt eben, es ist noch nicht immer klar, was wir sein werden. Also es bleibt immer eine Offenheit nach vorn. Also eine in sich nach Zukunft ausgerichtete Art, Kirche zu leben.
Ist das jetzt die positive Vision oder ist es tatsächlich so? Das klingt sehr optimal. Also wir sind offen für alles. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wenn man tatsächlich jahrelang in Strukturen arbeitet.
Natürlich haben Strukturen ihre, also das eigene Reglement hat ja den Sinn, dass man sich als Gemeinschaft an Linien hält oder dass man etwas, was synodal beschlossen wird, auch umgesetzt wird. Dazu braucht es auch das Reglement. Aber was ich meine, ist, dass es vom Glauben her, also dass wir vom Glauben her immer im Begriff der Umkehr denken, dem sogenannten griechischen Begriff des Metanoite, heißt von der Zukunft oder von dem Reich Gottes gedacht, wie es sein soll, wie also eine Stadt oder ein Land wirklich im besten Sinne gerecht lebt. Also von dieser Vision denken wir in die Gegenwart. Das ist die Gedankenbewegung des christlichen Glaubens. Und das, finde ich, ist etwas auch Motivierendes, immer wieder das, was nicht gut ist, zu verändern. Das, wo wir merken, nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch innerhalb unserer Kirche, brauchen wir fluidere oder flexiblere auch Strukturen. Ja. Das, finde ich, ist ein Ziel.
Das ist ein Ziel. Also das ist ein Ziel, was Sie sich gesetzt haben. Welche Themen sind Ihnen sonst noch wichtig, die Sie jetzt in dieser Position, die Sie haben, tonen wollen?
Na, ich bin ja durchaus die Metropolfrau auch innerhalb des EKD-Rates. Und ein Thema, das ich glaube, dass es angesichts der gesellschaftlichen Polarisierung extrem wichtig ist, ist interreligiöser Dialog. Mhm. Und zwar interreligiös mit nicht nur allein christlich-jüdisch, christlich-muslimischen Dialog, sondern auch buddhistisch, hinduistisch und so weiter. Und zwar, gute Erfahrung hier in Hamburg gemacht, hat Religion eine enorme Bindungskraft und eine Verständigungskraft. Und die stark zu machen, ist ein Thema.
Wie macht man das denn dann stark? Also, weil es gibt ja immer wieder Foren, gibt es ja immer wieder, wo sich dann vereinzelte Vereine beispielsweise miteinander auseinandersetzen. Aber tatsächlich an die Basis zu gehen, wie machen Sie das?
Durch Kontinuität und dadurch, dass die Religionsführenden miteinander nicht nur sprechen, sondern auch, wenn man so will, Zeichenhandlung des Friedens geben. Also hier in Hamburg sind wir jetzt seit über 20 Jahren verbunden, haben sogar eine interreligiöse Reise nach Jerusalem gemacht, also an die Quellen auch unserer Religion. Und das Vertrauen aufzubauen, auch über ein Land hin, dass die Religionen miteinander im Gespräch bleiben und das zu organisieren, dass der Dialog anhält und nicht abbricht, das ist nicht selbstverständlich, sondern das muss man wirklich organisieren.
Na, vor allem in Krisenzeiten, sage ich mal, ne, wo dann genau eigentlich auch vielleicht gegeneinander ausgespielt wird, wo nach einem Terroranschlag schon wieder ganz andere Dinge gefordert sind. Muslime sollen sich gegen Terror zum Beispiel äußern oder so etwas. Da ist natürlich dann wahrscheinlich ein Dialog, der organisiert ist, umso wichtiger.
Ein Dialog ist die Voraussetzung dafür, dass man auch sehr schnell dann zum Beispiel ein Friedensgebet in Hamburg hinbekommt. Wenn im Mai zum Beispiel im Gaza die Raketen fliegen, dann vor Ort auch ein Zeichen des Friedens zu setzen und das innerhalb einer halben Stunde hinzubekommen. Das ist der Gewinn von Dialog, der kontinuierlich bleibt.
Sie haben vorhin schon mal gesagt, also die Politik haben Sie erwähnt, da meinten Sie aber Kirchenpolitik mit. Aber das, was wir jetzt gerade besprechen, geht ja durchaus auch in Gesellschaftspolitik. Und der verabschiedete EKD-Vorsitzende Bedford Strom hat sich ja beispielsweise sehr stark für die Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer eingesetzt. Wie politisch sollte Kirche eigentlich sein?
Kirche ist da politisch, wo die Würde von Menschen angegriffen wird, aufgrund unserer Glaubensüberzeugung. Wir sind nicht die bessere Partei, wir sind auch keine Partei, machen auch keine Parteipolitik, sondern auf den Grundlagen unseres Glaubens deutlich zu machen, das geht jetzt hier so nicht, wenn die Würde des Menschen verletzt wird. Wo in einem Land oder in meiner Umgebung etwas nicht stimmt, muss man das auch ansprechen.
Kirsten Vers ist unser Gast, Bischöfin von Hamburg und Lübeck. Frau Vers, so richtig Norddeutsche durch und durch, oder? Hört man auch.
Ja. Ja, bin ich, Frau Heise. Ich komme aus Dithmarschen und das ist nun wirklich an der Westküste Achterndiek.
Eine richtige Beziehung, eine feste Beziehung zur Küste haben Sie.
Unbedingt. Und bin auch gerne da.
Schon als Kind habe ich irgendwo gelesen, in der Nordsee schwimmen gelernt. Das ist ja auch nicht so ganz einfach.
Genau, bei Hochwasser wurden erstmal die Feuerquallen raus transportiert und dann haben wir da schwimmen gelernt. Und vor allem, das war eigentlich die Mutprobe, in dieses Hafenbecken in Büsum zu springen. Damit man den Freischwimmer bekam. Das fand ich auch nicht so besonders lustig.
Nee, vor allem auch ganz schön kalt, oder?
Naja, kalt, das ist jetzt nicht so das Problem. Es war eher so ein bisschen eklig.
Eklig, okay. Also das ist eine Beziehung zum Hafen, höre ich jetzt gleich. Ich dachte nämlich, sie hätten eine besonders gute Beziehung zu Häfen, aber offenbar
doch,
nicht unbedingt zum Hafenbecken.
Nein, nein, das ist natürlich eine Kindheitserinnerung, die sehr geprägt hat. Aber natürlich bin ich ja nicht umsonst so gerne auch in Hamburg. Das ist schon eine Hafensilhouette. Jetzt auch, wir haben die Bischofskanzlei in der Hafen City. Das ist schon auch was sehr Besonderes.
Denn jetzt sind sie nicht mehr in Dithmarschen, sondern eben in Hamburg ansässig. Aber die Seelsorge für Seeleute, das ist etwas, was Ihnen durchaus auch am Herzen liegt.
Unbedingt. Denn die Seeleute, muss man ja wissen, 90% unserer Weltwirtschaft läuft eben über die Seefahrt. Und die Seeleute leben ja oder arbeiten ja unter sehr schweren Bedingungen. Und das wird oft eben überhaupt nicht gesehen. Also was das für ein Faktor von Weltwirtschaft ist, einerseits. Und unter welch harten Bedingungen Seeleute, gerade jetzt in der Pandemie, diese Arbeit verrichten.
Wie können Sie da seelsorgen?
Naja, die Seemannsmission ist ja eine sehr alte und sehr bewährte Einrichtung. Und die Seemanns- oder wenn Sie mit Seemannsdiakonen Diakone auf die Containerschiffe gehen und Sie merken, dass so ein riesiges Containerschiff nur eine Besatzung von 20 Leuten hat, die natürlich rund um die Uhr quasi in Einsatz sind und das über 9 Monate mindestens, da merkt man, was das für eine Verantwortung ist und was das für eine Arbeit ist.
Hm. Gehen wir mal zurück zu Ihren Wurzeln, also nochmal so in Richtung Dithmarschen. 1961 sind Sie geboren in Wesselburen an der Nordsee. Das klingt nach einem ziemlich kleinen Ort. Was gab es denn da für Jugendliche so auszurichten?
Naja, erstmal ist es ja die Hebbelstadt, Frau Heise. Das ist, muss man ja wissen. Also dadurch wurde es eine Stadt. Aber letztlich, Sie haben recht, es war ein sehr kleiner Ort. Und die Kirche war der Kommunikationspunkt für Jugendliche. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass an die Westküste dann die jungen Pastoren geschickt wurden, sozusagen. In den 70er Jahren haben wir dort ganz viele junge KollegInnen gehabt. Und das hat mich als Jugendliche enorm angesprochen, dass man dort diskutieren lernte, dass man Identität entwickelt hat, weil man Meinungen gebildet hat, auch im Gegenüber zu anderen. Dort haben wir gelernt, was Toleranz ist. Dort haben wir gelernt, was es bedeutet, sich mit tiefen existenziellen Themen auseinanderzusetzen.
Über was haben Sie denn so diskutiert, wenn Sie sagen, dass da die Meinungen ganz schön aufeinander geknallt sind?
Naja, aufeinander geknallt weniger, sondern eher so eine Suchbewegung, wie sie ja junge Menschen alle haben. Was mich besonders beschäftigt hatte damals aus biografischen Gründen, war Thema Tod und Sterben. Was passiert an der Grenze vom einen zum anderen Leben? Mhm. Aber auch, Sie müssen wissen, dass es ja Brockdorf nur ein paar Kilometer entfernt war und das Atomkraftwerk wurde gerade 76, 77 gebaut. Das hat uns als junge Menschen und schon damals unter dem Aspekt von Klimaschutz beschäftigt.
Und das war dann also so ein Debattenraum in der Kirche, wo genau solche Themen auch stattfanden. Haben Sie die Debatte dann auch mit nach Hause getragen? Sie kommen aus einer großen Familie, 6 Kinder. Wie war das da so am Tisch? Wurde da auch diskutiert?
Unentwegt.
Also, unentwegt? Oh.
Mein Vater war, der war ja relativ alt, als ich geboren wurde, schon 55. Und der hatte auch eine gewisse Freude daran, mit uns Kindern zu diskutieren und uns auseinanderzusetzen. Und das war eine ganz prägende Formel, die ich auch mitgenommen habe, zum Beispiel jetzt im interreligiösen Dialog, ganz wichtig. Wir reden so lange, dass keiner im Zorn aufsteht.
Ach, das war so ein Satz Ihres Vaters, ja?
Und dann und auch meiner Mutter, die konnte das oft natürlich nicht so gut aushalten wie er. Aber es ist schon eine Prägung gewesen. Das ging natürlich nicht immer. Natürlich war man manchmal auch auf die Geschwister dann sauer. Aber verstehen Sie, diese Grundidee und eine sehr christliche Idee, lass nicht die Sonne über deinem Zorn untergehen. Und das ist es hat mich tief geprägt und auch mir diese Freude am Dialog immer auch verstärkt, weil es heißt, du kannst den Unterschied zu dem anderen auch damit kannst du dich auch befreunden.
das muss man lernen. Also Sie haben das eben damals am Küchentisch schon gelernt. Ihr Vater war ja irgendwie Ortsbürgermeister.
Ja.
Sind Sie als Kinder da quasi im Ort mitverhaftet worden, sage ich
und
jetzt
wie?
Mal in Anführungsstrichen? Die, das sind die Bürgermeisterskinder?
Und wie?
Und da mussten Sie sich immer besonders verteidigen, oder? Also gestellt durch Diskussionen.
Ich bin ja dann in den 60er Jahren aufgewachsen. Da war das vor allem auch, dass man sich benehmen musste. Also und immer ein Kleid anziehen und so. Und meine Mutter hat da sehr drauf geachtet, dass wir eben als Bürgermeisterkinder auch da keine Schande machen. Aber es hat natürlich, das ist sozusagen der ernsthafte Teil daran, immer auch in der Kirche diese Identitätsfragen und Rollenfragen immer nochmal neu aufgemacht und zu akzeptiert zu sein, wer immer du bist, wo immer du herkommst und ein geliebter Mensch zu sein per se. Dass ich etwas dafür tun muss. Also die Rechtfertigungslehre schon runtergebrochen für mich als Jugendliche war eine der für mich befreiendsten und überhaupt als Kirche von Freiheit gedachte innere Ausrichtung.
War das eigentlich so die ganze Familie, die so der Kirche zugetan war? Also welche Rolle spielte Glauben in Ihrer Familie?
Also meine Geschwister haben da deutlich ihre Anfragen gehabt, als mein Vater auch. Der sagte, gut, ein Semester gebe ich dir, wenn du Theologie studierst. Meinend, das würde ich dann eh nicht durchhalten. Mhm. Aber so zu denken in einer Geisteswissenschaft, er hat mich total fasziniert und so bin ich im Theologiestudium geblieben.
Kirsten Fers ist stellvertretende EKD-Ratsvorsitzende. In einem Interview, in dem sie gefragt wurde, was sie sich vornimmt, hat sie auch gesagt, den Vertrauensraum Kirche wieder zu stärken. Vertrauen in Kirche ging natürlich in den letzten Jahren verloren, auch dadurch, dass schreckliche Missbrauchsskandale ans Licht gekommen sind, auch in der evangelischen Kirche. Sie, Frau Fers, haben 2010 ja den Missbrauchsskandal von Ahrensburg aufarbeiten lassen, beziehungsweise den zum Anlass genommen, die Nordkirche in der Nordkirche genauer hinzuschauen. Das Ergebnis war, dass es sehr viel mehr Fälle gab und jahrelang vertuscht wurde. Welche Konsequenzen wurden denn aus Ihrem Bericht gezogen?
Also in der Tat befasse ich mich jetzt vom ersten Tag des Bischofsamtes sehr intensiv auch mit den betroffenen Menschen selber. Das war mir erstmal eine ganz wichtige Herangehensweise, nicht so sehr mit juristischer Blickrichtung drauf zu schauen, sondern, und das hat eben intensiv mit diesem Thema Aufarbeitung zu tun, sondern nochmal neu zu verstehen, was ist damals eigentlich passiert.
Also das heißt, richtig ins Gespräch gehen. Wie findet man denn da eine Ebene? Weil das ist ja, also gerade diese Aufarbeitung setzte ja Jahrzehnte später ein. Da sind ja über Jahrzehnte gärende Verletzungen. Wie gehen Sie da ins Gespräch?
Na, wir wussten von Einzelnen natürlich auch, wie sie sich öffentlich geäußert haben. Und ich habe einfach mit einem Brief versucht, Kontakt aufzunehmen. Zuerst wurde das nicht angenommen. Und ich habe einfach immer wieder nachgefragt und gesagt, wir können nicht verstehen ohne Sie, was wirklich richtig passiert ist. Und vor allem, der Täter ist das eine, der sich in einer Kirchengemeinde höchst manipulativ verhält. Das andere ist aber, wo hat in einer Kirchengemeinde der Schutz nicht mehr funktioniert? Das ist der Anteil der Institution. Und das zu verstehen, wie das nicht gelungen ist, dass sich meinetwegen andere für die Jugendlichen eingesetzt haben oder verstanden haben, ihre Beschwerden, das genau zu erfassen, ist elementar, um heute gut Prävention und gut auch Intervention aufgestellt zu haben. Das haben wir jetzt bis 2018 über die ganzen Jahre hin mit einer hohen Fachkompetenz, auch von außen, die jetzt gemündet ist in einem Präventionsgesetz, in dem also verbindlich geregelt ist, in jeder Einrichtung unserer Kirche, wie Schutzkonzepte durchgeführt werden und präventiv gehandelt wird.
Also das sind die Konsequenzen, nach denen ich gefragt habe. Haben Sie denn wirklich verstanden, an was es damals gemangelt hat? In Ahrensburg ja beispielsweise hatten sich die Missbrauchsopfer ja Mitte der 80er an die Kirche gewandt, was ja schon von einem ungeheuren Mut zeugt. Der Täter wurde dann tatsächlich versetzt, aber als Seelsorger in ein Jugendgefängnis. Da ist man ja fassungslos, wenn man das...
Fassungslos.
Ja. Wie ist denn sowas zu erklären, also dieses Versagen?
Also ich habe davor auch gestanden und nur den Kopf geschüttelt, Frau Heil. Weil es eine Form ist, sich das Thema vom Leib zu halten, indem man vermeintlich klug jemanden einfach nur von A nach B versetzt. Das ist doch unglaublich. Ich glaube, dieses Engagement, das sich im Laufe der Jahre auch noch mal so intensiviert hat für mich, hat genau damit zu tun gehabt, was für tiefe Verletzungen betroffene Menschen über Jahre und Jahrzehnte hin das zur Folge hatte. Also der Täter hat ja tatsächlich keine Gelegenheit ausgelassen, die Grenzverletzung bis hin zu schwerer sexualisierter Gewalt, das alles auszuloten, was nur irgend ging. Und dass das andere natürlich auch im Umfeld gefühlt haben, dass da was nicht stimmt, wenn Jugendliche zum Beispiel immer schwer alkoholisiert in diesen Jugendgruppen unterwegs waren. Oder dass es manchen komisch vorkam, wie dicht da sich umarmt oder Psychospiele gemacht wurden. Das war ja in den 70er, 80er Jahren en vogue. Das, was man auch oft im Rahmen der Reformpädagogik natürlich als große Freiheit beschrieben hat, aber leider dabei nicht im Blick hatte, dass Freiheit nicht Grenzenlosigkeit bedeutet. Also all dies zu erfassen. Ja, es war klar, es war eine Kultur der Grenzverachtung entstanden, die aber nicht mehr erfasst wurde. Also die wurde vielleicht gefühlt als unrichtig erlebt, aber es hat keiner den Mut gehabt, dagegen zu opponieren.
Und da sind Sie jetzt der Meinung, dass das durch die Konsequenzen, durch das Sicherheitskonzept stattfinden kann.
Die Sensibilität in der Kirche ist so enorm hoch. Und das ist ja nicht erst jetzt in den letzten Jahren, sondern schon 2011 war das Standard, dass man im Bereich einer Jugendfreizeit weiß, was Grenzverletzung ist. Also es ist so, dass wir 2018, 2019, 2020 in der EKD ja nicht umsonst versucht haben, alles, was in den einzelnen Landeskirchen passiert ist an Intervention und Prävention, dass wir das wirklich standardisieren als EKD. In den Landeskirchen ist eine ganz hohe Sensibilität dafür, wie wirklich auch grenzachtend miteinander umgegangen wird. Nicht umsonst ist es in einer Prävention oder in einer Gewaltschutzrichtlinie in Worte gefasst, dass das Nähe-Distanz-Verhältnis immer einer Überprüfung bedarf.
Die Opfer waren ja nicht immer einverstanden mit der Aufarbeitung. Sie sind auch sehr kritisiert worden. Wie sind Sie damit umgegangen?
Es ist klar, wenn Sie für eine Institution, die auch als Institution so viel Schuld auf sich geladen hat, wenn Sie sich für das Thema Aufarbeitung einsetzen, dass Sie auch zu einer Projektionsfigur werden. Das ist schlicht so. Und es ist auch so, da haben die Betroffenen unbedingt recht, dass wir noch mehr tun müssen und auch Fehler gemacht haben. Auch dazu stehe ich. Ich glaube, dass jetzt in den ganzen Jahren der Pionierarbeit, in dem Versuch, es gut zu machen, eben manche Dynamiken im Vorhinein nicht so zu erkennen waren. Auch wenn ich für mich in Anspruch nehmen würde, dass ich mich sehr intensiv auch wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, zum Beispiel Betroffenenbeteiligung. Aber gut, die Kritik nehme ich an, weil die Betroffenen nochmal aus ihrer Sichtweise für mich sehr plausibel deutlich gemacht haben, wo wir quasi wieder mal einen blinden Fleck hatten.
Was war denn ein Fehler? Was war denn so ein Fehler?
Naja, zum Beispiel, dass Betroffene in der Institution schwer erstmal konstruktiv mitwirken können, die ihnen so viel angetan hat. Also, dass das eine Dynamik ist, die nochmal einen anderen Betroffenenbeirat zur Folge hat, als zum Beispiel beim unabhängigen Beauftragten für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs. Das ist im Vorhinein klar gewesen. Aber wie stark die Dynamiken untereinander sein können, auch der Unterschiede der Betroffenen, das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt nochmal neu dazugelernt habe. Was mich schon trifft, ist die Unterstellung, ich hätte mich eben nicht ernsthaft mit betroffenen Menschen auseinandergesetzt oder sie nicht ernst genommen. Das, finde ich, ist ehrlich ein ungerechtfertigter Vorwurf. Auch wenn ich verstehen kann, dass sich nicht immer alle verstanden gefühlt haben. Aber auseinandergesetzt, ganz persönlich, habe ich mich, glaube ich, sehr intensiv.
Das sagt Kirsten Vers über ihre Art der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche, Frau Vers. Kirche muss Verantwortung übernehmen und das heißt ja oft dann eben Entschädigung auch zahlen. Wie legt man da eigentlich eine Summe des Schmerzensgeldes fest. Also man fragt sich so, warum nicht eigentlich immer die Höchstsumme gezahlt wird, wenn klar ist, diese Menschen sind missbraucht worden.
Ich bin jetzt seit 2012 Vorsitzende unserer Unterstützungsleistungskommission, wir nennen das ganz bewusst so, oder Anerkennungsleistungskommission. Und in den 70 Gesprächen mit Betroffenen, die ich geführt habe oder die wir geführt haben, ist es in fast allen Fällen zu einem wirklich guten Einvernehmen gekommen, auch was die Summe angeht. Und zwar ist zweierlei dabei wichtig. Das eine zu adressieren an uns als Kirche, was wirklich geschehen ist und auch deutlich zu hören und zu sehen, dass wir das erkannt mit Betroffenheit zur Kenntnis nehmen und dass wir auch unsere Schuld zugestehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es nicht zu binden, das ist der Begriff der Entschädigung, an die Tat. Wie sollte man das auch nachweisen oder wie auch immer, sondern wir arbeiten rein mit dem Blick auf die Plausibilität. Und die ist innerhalb von wenigen Sekunden klar, Frau Heise. Wenn jemand in der Tür steht, ist klar, dass dieser Mensch viel erlitten hat. Und das zu gucken, gemeinsam zu schauen, was ist für die Zukunft wichtig? Was können wir dann an Anerkennungsleistung auch finanziell natürlich einbringen, damit in der Zukunft gelindert wird, was an Schmerz passiert ist? Kann es nochmal eine andere Berufsausbildung sein? Ist es zum Beispiel eine Frage, wie man nicht nur Therapien, die geleistet wurden, refinanziert? Können wir eine Gesangsausbildung? Also das sind die unterschiedlichsten Punkte, wo wir die Menschen fragen, was ist für dich, was ist für sie in der Zukunft etwas, was aufbaut? Und das finanzieren wir. Und das ist ein völlig anderer Maßstab, als zu sagen, das und das ist an Schmerz erlitten worden und das kostet so und so viel. Das ist Opferentschädigungsstruktur, von der ich überzeugt bin, dass sie weniger heilsam sein kann als das andere.
Kirsten Fers hat ja von ihrer Fassungslosigkeit, von ihrem Schock gesprochen, den die Aufdeckung der Missbrauchsfälle für sie selbst auch bedeutet hat. Sie haben gesagt, Frau Fers, wie schwer Ihnen auch diese Arbeit durchaus immer wieder auch gefallen ist. Aber an Gott hat sie das Ganze nicht zweifeln lassen.
Also es hat mich zweifeln lassen daran, wie Menschen, die glauben, wirklich einem anderen Menschen etwas so antun können. Also das habe ich, wie ein gläubiger Mensch Gewalt ausüben kann, das kriege ich nicht zusammen. Und dass für viele betroffene Menschen ja auch noch etwas ganz Wesentliches mit verloren gegangen ist, dass der Raum, wo der Übergriff stattgefunden hat, natürlich kontaminiert ist. Das heißt, auch das, was Glaube an Resilienz für einen Menschen bedeuten kann, ist für viele verloren gegangen. Das fand ich wirklich furchtbar mitzuerleben.
Aber eben nicht am großen Ganzen gezweifelt haben
Nein,
Sie.
Ich glaube, dass nach wie vor wir einen Auftrag haben, überall dort, wo die Würde des Menschen gekränkt wird, auch überall da, wo Menschen in tiefen seelischen Nöten sind, dass wir dafür auch einen Auftrag haben, bei diesen Menschen zu sein.
Wie offen sprechen Gläubige eigentlich mit Ihnen, mit einer Pfarrerin oder einer Bischöfin über Zweifel im Glauben? Wird das überhaupt besprochen?
Ja, vor allem, weil der Glaube ist ja ganz eng gebunden, auch daran mit den Zweifeln, die einen täglich kommen können, das zusammenzubringen, also auch intellektuell zusammenzubringen. Und nicht umsonst ist für mich die Geisteswissenschaft ein ganz wichtiger Punkt gewesen, etwas zu durchdringen, was Menschen in Zweifel bringt und zu suchen, wo ein Trost ist oder eine Hoffnungsidee, die wirklich greift und nicht eine Floskel bleibt. Das fand ich die ganze Zeit auch als Pastorin und auch als Bischöfin übrigens ganz intensiv. Die Arbeit der Seelsorge, die nicht drüber hinweggeht und vertröstet, sondern die etwas versteht, was einem Menschen, übrigens auch einem Land, auf der Seele liegt.
Jetzt sprechen Sie von denen, die in der Kirche sind, die quasi schon ihren Gedanken und ihr Herz da vielleicht hingelenkt haben?
Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Also ich habe diese Gespräche durchaus auch mit denen, die mit der Institution nicht viel anfangen können, die sie sehr behördlich erleben. Mhm. Die Institution, was ich übrigens auch durchaus verstehen kann. Aber das ist im Moment gerade bei jungen Menschen eine ganz große Suche nach Spiritualität gibt, nach einem Halt, der außerhalb der eigenen Kraft liegt. Das erlebe ich eigentlich in ganz vielen Gesprächen, die gar nicht unbedingt mit Kirchenverbundenen zu tun hat.
Also dieses Kümmern, die Seelsorge. Und dann haben Sie aber vorhin auch gesagt, dass Verantwortungsübernahme für Sie mit Kirche, mit Glauben zu tun hat. Für Sie ganz besonders auch Positionen auch zu übernehmen. Davor haben Sie keine Scheu. Ich hatte so beim Lesen etwas den Eindruck, dass das bei Ihnen auch durchaus in der Familie liegt. Ihre Schwester Sabine Kunz ist die Präsidentin der Humboldt-Universität. Gibt es da eigentlich einen Austausch zwischen den Schwestern in diesen Positionen?
Unbedingt. Mhm. Eine Schwester, die Naturwissenschaftlerin ist, zu haben und dann Theologie zu studieren, das war schon ein sehr interessanter Diskurs. Aber gerade auch, was ich schon eingangs sagte, in Bezug auf unsere Familie, zu lernen, wo sind eigentlich die Positionen auch nebeneinander wesentlich, dass man sie beieinander hält, ohne dass das eine das andere in Abrede gestellt werden muss.
Ihre Schwester legt aus Protest das Amt der Präsidentin der Humboldt-Universität nieder. Das ist ja durchaus eine schwere Entscheidung. Gibt es da auch in solch kritischen Situationen Austausch zwischen Ihnen?
Ja, unbedingt. Wir sind sehr vertrauensvoll miteinander und die Fragen, die unser Werdegang oder auch was ganz persönliche, schwierige Entscheidungen betrifft, tauschen wir uns immer aus und haben auch schnell, das ist das Gute an meiner Schwester, die ist eben in einer guten Weise analytisch nüchtern und ich bin sozusagen so der emotionale Part und wir kriegen immer auf diese Weise, glaube ich, eine komplexe Situation relativ schnell gut erfasst.
Jetzt ist Ihr Ehemann ja tatsächlich auch Pfarrer. Also das heißt, Kirche spielt und Glaube spielt in Ihrem Haushalt eine permanente Rolle?
Also nicht, dass wir jetzt jeden Tag über jedes Detail unserer Arbeit sprechen würden, das nicht. Aber so in der Kirche zu arbeiten, wie wir das beide tun, bedeutet, dass man auch Verständnis dafür haben muss, wenn man mal einen privaten Termin sausen lassen muss dafür. Und das ist mit meinem Mann eben wirklich überhaupt kein Problem, sondern der hat sich vom ersten Tag an immer hinter meine Arbeit mitgestellt und das war auch, weil er ein tiefes Verständnis hat, auch von Glauben. Und das hat uns immer gemeinsam getragen.
Wenig Hoffnung macht uns momentan die Corona-Situation. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie als Bischöfin Kirsten Vers. Was bedeutet das für die Gottesdienste? Sie müssen ja die Abwägung treffen, niemanden auszuschließen, andererseits aber die Menschen zu schützen.
Das ist in der Tat eine Abwägung, die wir aber mit einem guten 2G oder 2G-Plus-Modell einerseits und einem sogenannten 0G oder 3G-Gottesdienst andererseits schon, glaube ich, hinbekommen. Das heißt, es gibt Angebote auch für Ungeimpfte, aber geben auch denen, die geimpft sind und die ja nochmal in besonderer Weise auch Verantwortung für die Gesamtgesellschaft so übernehmen, auch denen eine Möglichkeit, gut Weihnachten zu feiern. Es bleibt aber, glaube ich, vor allem dabei, dass die Besonnenheit bitte gern auch in Advents- und Weihnachtsgottesdiensten gefunden wird, die ich finde, dass sie jetzt in besonderem Maße dran ist.
Aber durchaus eine schwierige Diskussion auch innerhalb von Gemeinden, oder? Wird sie geführt?
Die wird natürlich geführt, aber man muss natürlich bedenken, dass die vergangenen Monate, was Schutzkonzepte angeht, ja innerhalb der Kirche wirklich gut gelungen ist und es eben zu keinen Superspreadern geworden ist, was ja schon im vergangenen Jahr zu Weihnachten immer ein Thema war. Also es gibt das Gefühl von Sicherheit ist groß und auch den Menschen zu ermöglichen, die es ja für sich selbst entscheiden können, in einen Weihnachtsgottesdienst zu gehen, ihn so und so zu feiern. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundentscheidung auch von Kirche.
Kirsten Vers, Bischöfin und stellvertretende EKD-Vorsitzende. Dankeschön für dieses Gespräch.
Gerne, Frau Heise.